Es geht darum, wie man einen Retro-Podcast from scratch startet. Und ich bin sehr gespannt, was Christian zu erzählen hat. Ich wünsche viel Spaß und euch auch viel Vergnügen.
Ja, hi. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Was ich nicht erwartet hätte bei dem Thema, das wir uns jetzt in den nächsten 30 Minuten anschauen, denn das ist die Nische in der Nische in der Nische, sagt man immer. Aber long story short, ich bin Christian Stankovic und heute soll es um einen Retro-Podcast gehen, den ich vor knapp einem Jahr gestartet habe, nämlich dem ThinkPad-Museum. Ich bin im Internet auch als ST Devil im Fediverse und auf anderen Plattformen zu finden und hauptberuflich bin ich IT-Berater und Trainer und ja, sammle obsolete Hardware. Je verrückter, je älter, desto besser, würde ich sagen, und blogge auch seit 16 Jahren und habe vor ein paar Jahren das Podcasting-Medium für mich entdeckt. Eigentlich war ich ziemlich late to the party. Ich habe nämlich erst mit der Pandemie angefangen, Podcasts überhaupt erstmal zu hören und habe dann mit LNP und Chaos Radio angefangen und habe dann weitere Podcasts für mich entdeckt und habe jetzt das Problem, dass die Liste irgendwie immer lang ist an Podcasts, die man doch mal hören könnte. Und darf auch selbst drei moderieren. Ich darf einmal ein Projekt meines Arbeitgebers, den Focus und Linux Podcast, moderieren. Bin Teil des Fax-Informatiker Quintetts und habe vor einem Jahr eben das ThinkPad-Museum gestartet. Und um das kurz mal zu zusammenzufassen, worum es da eigentlich geht. Naja, es ist so eine Art Online-Museum, das ich als Blog führe, was einfach Details meiner Sammlung aufliste, die aktuell 57 unterschiedliche Notebooks führt. Hier muss ich vorab schon mal ein Disclaimer sagen, ich habe natürlich kein Problem. Ich könnte jederzeit aufhören mit dieser Hardware. Ich will halt nur nicht. Von daher, wenn wir noch Duplikate reinziehen würden, dann wären vermutlich ein paar Geräte mehr mit drin. Aber passend zu den Notebooks habe ich auch noch ein paar PDAs, ein Tablet, 10 Docking Stations und Akkus und Kabel, die ich nicht quantifizieren kann. Und deswegen dachte ich mir, das wäre doch eine gute Idee, das vielleicht auch als monatlichen Podcast zu produzieren. Und das Ganze findet man eben unter ThinkPad Museum. So sieht das übrigens aus, wenn Freunde zu mir kommen oder befreundete Podcasts, die sagen, hier, du machst doch das mit diesen schwarzen, hässlichen Notebooks. Zeig mir doch mal so ein paar Geräte, was ist daran so besonders? Dann wird der Esstisch mal schnell zur Projektionsfläche umgebaut, ein paar Geräte aufgebaut. Und wenn Freunde sagen, hey, wusstest du eigentlich, dass ich ein Fotostudio habe? Willst du nicht mal so ein paar Fotos machen? Dann sieht das so aus, dass ich im Baumarkt mir schnell ein paar Euroboxen hole, die vollpacke. Und mittlerweile sind es auch 6-Euro-Boxen, die man braucht. Und das ist genau das Limit eines Kompaktwagens. Also ihr könnt euch merken, knapp 60 Notebooks passen in einen Kompaktwagen. Ich finde, das ist eine Info, die sollte man haben. Und ich würde euch jetzt gleich erstmal ein bisschen was zum Weg zur Idee erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Zeige euch so ein bisschen, wie ich als unbedarfter Mensch, der keine Ahnung von diesem Medium eigentlich hat, zum Thema Branding und Arbeitsorganisation gekommen bin. Und zeige euch so die Tools, die ich so benutze und auch den Workflow, der sich für mich so etabliert hat die letzten Monate. Und gegen Ende erzähle ich euch noch, wie ich Hosting und Marketing betreibe. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht mal im Ernst, warum? Warum will man sowas machen? Warum sollte man das produzieren? Naja, warum eigentlich nicht? Ich habe das ja heute schon herauskristallisiert in der Diskussion, dass es ja eigentlich schön ist, dass es für jede Nische irgendwo ein paar Nerds und Nerdettes gibt, die sich dafür begeistern können. Und für genau diese 0,09% ist dieses Format gedacht. Und ich habe eine hohe Begeisterung für das Thema. Also sehr häufig fühle ich mich wie dieser Hund hier in normale Konversationen und dann kommen so Sätze wie, wusstest du eigentlich, dass 701C wurde 95 mit der Butterfly-Tastatur produziert? Und dann ist komischerweise das Gespräch gleich wieder beendet, was ich nicht verstehen kann. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das ThinkPad als solches in viel Business- und HackerInnen-Kreisen anzutreffen. Wer von euch besitzt eins? Vielleicht ein kurzes Handzeichen. Da gehen einige Hände hoch, habe auch schon einige sehr schöne Geräte gesehen, das freut mich. Und das Ganze ist auch popkulturell mittlerweile relevant geworden, denn man findet das auch in Filmen und Serien. Also auch hier ist dieser Trend in Anführungsstrichen schon angekommen. Und es gibt einfach eine Menge kuriose Geschichten und Trivia, die man einfach thematisieren kann. Sowas wie industrielles Produktdesign. Hätte ich vor einem Jahr gesagt, who cares, ist aber echt ein spannendes Thema, das ich für mich entdeckt habe. Und es gab auch immer wieder sehr kuriose Hardware-Konzepte. Naja, und dann dachte ich so, mach doch mal eine Umfrage. Hab mal auf Mastodon ein bisschen rumgefragt, da poste ich eh ständig irgendwelche Bilder von kuriosen ThinkPads und habe auch mal im Bekanntenkreis gefragt und das klang jetzt nicht so, als sollte man das auf gar keinen Fall tun. Also die Leute meinten, naja, probier es halt mal aus. Ich höre es vielleicht nicht, aber vielleicht jemand anders. Aber ich habe trotzdem Respekt vor dem nicht kalkulierbaren Aufwand gehabt. Also bei dem Projekt meines Arbeitgebers ist es so, ich moderiere das, ich nehme das auf, aber den Cut macht jemand anders. Das Marketing macht im Prinzip jemand anders. Und halt alles komplett selbst zu machen, ist doch nochmal eine andere Geschichte und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Und dann führte eins zum anderen, ein befreundeter Podcast, Grüße gehen raus an dem Philipp von der Hackerkultur oder dem Klick-Klack-Hack-Podcast, der hat mich eingeladen und meinte, naja, lass doch mal kurz dieses Thema anreißen. Und dann dachte ich, naja, okay, dann reden wir eine halbe Stunde und dann haben wir noch einen schönen Abend und fragen uns, was wir anstellen sollen. Und irgendwie ist das ausgeartet und wir haben eine 2,5-stündige Episode aufgenommen. Und dann meinte er so, naja, vielleicht gibt's da ja doch Bedarf, länger drüber zu sprechen. Also dachte ich, okay, gut, dann probieren wir es halt mal aus und gucken mal, wie das Ganze auch ankommt. Aber um jetzt nochmal alle abzuholen, die noch nie was von ThinkPads gehört haben, vielleicht ein kurzes Handzeichen. Wer hat noch nie von ThinkPads gehört? Sehr schön, dann waren die nächsten Folien nicht umsonst gebaut. Also, holen wir euch mal ab. 101, was ist das Tolle an ThinkPads? Naja, die werden seit 1992 produziert. Eben von IBM und seit 2005 von Lenovo und stehen für langlebige Geräte. Und ein weiterer Vorteil ist, dass sie eben ein zeitloses Design haben, das auch praktikabel ist. Und es gab einfach extrem viel kuriose Experimente in dieser Zeit, seit 1992. Da waren die wilden 90er, die wilden 2000er und alles andere zwischendrin, was auch echt teilweise verrückt war. Und zum Beispiel gab es mal eine Zeit lang Palm-PDAs, die IBM als Workpad verkauft hat. Wer hat schon mal mit dem Palm gearbeitet? Gehen auch einige Hände hoch. Ich war auch ein großer Fan von Palm-PDAs. Ich habe die in der Berufsschule als Hausaufgabenheft benutzt zum Beispiel und habe die dann immer schön gesynkt, sodass ich in meinem Outlook genau sehen konnte, wann ich was machen muss. Und in den 90ern gab es auch zum Beispiel ThinkPads mit IBM PowerPC-Prozessoren. Also solide Technik, wo dann auch ein echtes Unix drauf lief. Also ein Laptop mit Desktop-Unix. Also ein Desktop-Unix ist ja schon Nische damals gewesen. Da gab es ein paar Hersteller, die das irgendwie gebaut haben und der Markt wollte das nicht so. Aber dann auch noch so eine Unix-Desktop-Maschine in ein Notebook zu gießen, ist halt wirklich sehr kurios. Das gab es eine Zeit lang, ARM-Notebooks, mittlerweile ja auch in aller Munde, gab es schon. Und vor allen Dingen diese Ultrabase, diese Erweiterungsmodule, die man rechts in so ein Notebook reinschieben konnte. Es gab natürlich die Klassiker Floppy-CD-ROM-Laufwerk, aber auch so Dinge wie ein Ziffernblock, den man halt einfach im Zug mal ausklappen kann oder so eine Dockingstation für ein PDA oder eine Fernsehkarte, gab es auch. Sehr verrückt auch waren die Geräte, die einfach zwei Bildschirme hatten und um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, die Geräte sind halt auch deswegen beliebt in HackerInnen-Kreisen, weil sie in der Regel gut mit Linux laufen. Und um euch jetzt nochmal das Rabbit Hole des Produktdesigns mal zu zeigen, hier ein Foto von Richard Zapper, das ist ein deutscher Industriedesigner gewesen, der unter anderem sehr viel für IBM gemacht hat, aber auch ganz viele andere interessante Produkte. Und das hier ist halt ein Notebook, das wie ein Krokodil aussieht und von vorne halt wie ein langweiliges Gerät aussieht. Aber das ist nicht nur witzig Design, sondern trotz auch vor Insider-Trivia, weil das Gerät wurde nämlich in dem US-Bundesstaat Boca Raton in Florida produziert und da gab es eine Alligatorplage. Und das ist halt cool, weil Tastatur sehen aus wie Zähne, die Knöpfe zum Öffnen des Displays wie Augen und hinten übrigens optional andockbarer Thermodrucker mit Papierauswurf nach oben, sieht halt aus wie der Schweif des Tiers. Und das, finde ich, ist einfach Produktdesign on fleek und das ist natürlich wert, auch mal thematisiert zu werden. Ja, Richard Zapper, wie schon gesagt, einer der bedeutendsten Produktdesigner der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und er hat zu Lebzeiten für seine Designs zahlreiche Preise gewonnen. Wohlverdient, wie ich finde. Und hier nochmal zwei Bilder, die das nochmal unterstreichen. Links sehen wir die Artemide Tisio, eine sehr schöne Designerlampe aus den frühen 70ern. Das ist nämlich eine Lampe, die ohne Kabel auskommt und die keine Federhalterung hat. Ich weiß nicht, ob ihr so diese frühen Tischlampen der 70er, 80er kennt, wo so eine Feder drin ist, wie jetzt so bei manchen günstigen Mikrofonhalterungen. Und die zu justieren, ohne dass es gegen die Wand oder einem ins Gesicht schlägt, ist gar nicht so einfach. Und diese Lampe kommt halt eben ohne das aus und braucht auch keine Verschraubung am Tisch oder sowas. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann auf dem Beamer, aber wir sehen hier so rote Kontrastelemente, ja, hier an den einzelnen Kontaktpunkten und auch hier dieser Abstandshalterung, die dafür sorgt, dass wenn die Halogenlampe auf das Buch fällt, dieses nicht anfängt zu brennen, da ist halt eben auch so ein kleiner roter Nupsi dran. Und das ist ja genau die Designsprache, die wir bei ThinkPads sehen. Und das sehen wir halt eben auch hier bei so einem T61P, haben wir halt eben den Trackpoint in der Farbe. Und hier haben wir halt auch einen Film von 2019, Knives Out, wo halt einfach mal ein 2007er Notebook zu sehen ist. Also ist immer mal wieder platziert und deswegen ganz interessant. Und um nochmal ganz kurz zu zeigen, wie unüblich die Geräte sein können. Hier links das eben besagte ThinkPad 701C von 1995 mit einer Butterfly-Tastatur, die hier diagonal einmal durchschnitten ist. Das ist ein 10,4 Zoll Gerät, das ist sehr klein. Aber wenn man es aufklappt, dann klappt sich die Tastatur um 5 Zentimeter eben nach außen und man hat eine vollwertige Tastatur, auf der man im Flugzeug umfangreiche Dokumentationen schreiben kann. Warum auch nicht? Ja, und das ist halt so ikonisch, dass man das zum Beispiel auch im Museum of Modern Art in New York sehen kann oder eben in meinem Museum. Und ganz rechts sehen wir das W701DS, ein Gerät mit einem zweiten Display, das man noch aus dem Bildschirm herausziehen kann. Und das war, glaube ich, so ein Kandidat von zu früh am Markt, weil ich glaube, heute würde es da durchaus Interesse für geben. Aber 2010 hat das die Leute noch nicht interessiert und deswegen ist das im Prinzip vermutlich gefloppt. Aber auch andere Ideen, die man da hatte, waren der Zeit voraus. Zum Beispiel gab es 1992 schon das erste Designkonzept eines Tablets. Ja, das ist Windows 3.1 und es gab sogar damals schon Stifte, die man zum Zeichnen benutzen konnte und die üblichen Knöpfe, die wir heute so an Tablets sehen. Das dann 3 Jahre lang gereift und dann hatte man eben so ein erstes Convertible-Tablet, das auch die Tastatur dann verdeckt hatte, wenn man es aufgeklappt hat. Aber auch das war eher so ein Thema, das am Markt noch nicht angekommen ist. Und das sind alle so verschiedene kleine Nebenstränge dieses riesigen Kaninchenbaus, der sich mir da eröffnet hat. Und deswegen dachte ich mir, warum das Ganze nicht als Podcast starten? Ja, warum eigentlich? Also das Problem ist, Menschen leiden ja, und da zähle ich mich auch mit rein, unter einer sinkenden Aufmerksamkeitsspanne. Wer weiß noch, was auf den letzten 3 Folien zu sehen war? Naja, und Blogs werden immer seltener auch wirklich aufmerksam gelesen. Video ist sehr aufwendig und außerdem gibt es das schon. Da gibt es einen tollen YouTube-Channel und der macht das schon sehr gut. Das macht keinen Sinn, dann ein zweites Projekt zu starten. Und ich wollte eben was Neues lernen und höre eben selbst auch gerne Podcasts. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, Mensch, irgendwie gibt es noch keinen oder keine, die die Idee hatte, das mal zu thematisieren. Oh Wunder. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt halt mal und habe das aber auch bewusst auf Deutsch gemacht und eine kleinere Bubble in Kauf genommen, weil Englisch ist halt nicht meine Muttersprache und so viele Dinge auf einmal ausprobieren und lernen ist dann halt auch zuweilen anstrengend. Deswegen habe ich bewusst die Nische in der Nische auf Deutsch, in der nächsten Nische, mir als Ziel gesetzt. Abwechslung, finde ich, sollte aber wichtig sein. Deswegen habe ich von Anfang an mir gedacht, dass es sinnvoll sein könnte, verschiedene Formate anzubieten. Zum Beispiel unter dem Schlagwort Geschichte, den üblichen historischen Kontext zu den einzelnen Firmen wie IBM eben. Oder eben auch das nächste Format Menschen. Da geht es dann um die Lebensgeschichte von DesignerInnen, IngenieurInnen, wie zum Beispiel eben Richard Zapper. Oder auch Leuten aus der Community. Also es gibt tatsächlich Leute, die ähnlich viel Hardware sammeln. Ich dachte, ich wäre mit 60 Geräten, hätte ein Sammelproblem. Zumindest hat man mir das im Bekanntenkreis nahegelegt. Es stellte sich heraus, im ThinkPad-Forum sind das Rookie-Numbers. Da waren dann so Kommentare von Leuten, süß, ich habe auch mal zweistellig angefangen. Wo man sich dann fragt, okay, cool, das hilft mir, denn das zeigt, ich habe kein Sammelproblem. Und natürlich, solche Leute, die reden auch sehr gerne über ihre Sammlungen. Also man findet im Fediverse Leute, die ähnliche Interessen haben und die einfach mal einzuladen und mit denen gemeinsam drüber zu sprechen, ist auf jeden Fall eine gute Abwechslung. In dem Format Modell spreche ich über einzelne Geräte oder Serien und deren Kontext und Trivia, die es dazu gibt. Und auch geplant für die Zukunft sind so Technikfolgen, so Deep Dives in Windows 3.1 zum Beispiel. Das soll noch kommen. Hinsichtlich der Technik habe ich mir auch ein paar Ziele gesetzt. Also ich finde, selbstverständlich sollte halt sein, dass man ordentlich Kapitelmarken und Shownotes setzt. Und ich habe mir gedacht, warum machen wir das nicht als audiovisuelles Medium? Und da habe ich mich so ein bisschen an den Kolleginnen von Stay Forever orientiert. Grüße gehen raus, die machen wirklich einen fantastischen Retro-Podcast. Und das habe ich bei denen zum ersten Mal gesehen. Ich habe mir eine Folge runtergeladen, 3,5 Stunden Deep Dive über VGA. So, dann habe ich halt gesehen, zu jedem Kapitel gab es halt ein Bild. Und das fand ich so geil, dass man halt, wenn man das hört und hat das Tablet hier neben dran oder so, dann kann man halt auch, während man irgendwas mit den Händen macht im Haushalt, kann dann halt auch genau sehen, über was die Person eigentlich gerade spricht. Das wollte ich auf jeden Fall auch haben und habe mir dann halt gedacht, da kann man halt so Detailshots der Geräte vielleicht einbauen. Muss das aber auch immer abwägen, denn der Kontext muss auch ohne Bilder gegeben sein. Also das soll optional sein, weil wenn Menschen im Auto sitzen und Auto fahren, dann sollen die natürlich auf die Straße gucken und nicht auf das Display. Also man will ja nicht Grund oder Schuld an einem Unfall sein. Ebenso wichtig finde ich Transkripte. Das ist nämlich nicht nur in puncto Barrierefreiheit relevant, also für Gehörlose, sondern auch für Menschen mit Konzentrationsschwierigkeiten zum Beispiel auch interessant. Habe ich mal als Feedback bekommen, wenn man so ein sehr aktives Gespräch hat mit viel Ping-Pong, dann kann das zuweilen sehr anstrengend sein. Aber natürlich auch SEO ist ein Thema. Wenn man nach einem Schlagwort sucht und man findet dann über das Transkript eine Episode, dann kann das natürlich auch gute Marketing-Effekte haben. Und beim Branding habe ich mir gedacht, naja, okay, ThinkPad und Museum ist ja irgendwie naheliegend. ThinkPod gab es auch irgendwie schon. Und ich dachte mir, wenn das mal Lenovo sieht, die finden das bestimmt nicht so geil. Das lässt du mal lieber. Und als Episodenprefix habe ich dann TPM genommen, habe relativ unbedarft schnell mit GIMP mir so ein Cover halt gebaut. Das wollte ich auch bewusst nicht so auffällig haben. Man sollte halt das Trackpoint sehen und so eine Tastatur, weil das assoziieren die Leute halt mit den Geräten. Und habe mir dann aber auch gedacht, so ein Audioschema, das wäre halt auch wichtig. Ich habe wirklich stundenlang die üblichen Kataloge durchgesucht, wie Audio Jungle zum Beispiel, wo man wirklich sehr gut suchen kann, wie lang soll der Jingle sein, soll es elektronisch sein, soll es mit Gitarren sein, soll es eher positiv gestimmt sein, eher negativ. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich da investiert habe. Habe für mich leider nichts gefunden. Und ich dachte mir halt, ich will so ein Tonschema haben mit den ikonischen Sounds, die so ein ThinkPad macht oder gemacht hat früher, so wenn der Akku fast leer ist oder wenn das Netzteil angeschlossen wird. Klingt dann so. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Technik. Ich glaube, da muss ich hier drüben klicken. Na, wo ist die Maus? Da. Komm. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht. Und ich habe mir gedacht, das irgendwie in so einem elektronischen Beat, das wäre cool. Und in meinem Bekanntenkreis hat sich zufällig ein sehr kreativer Mensch gefunden, der mir genau das kreiert hat. Und ich finde, das ist ihm ganz gut gelungen. Damit war ich dann zufrieden und seitdem ist das mein Jingle und ich mag ihn immer noch sehr. Dann habe ich mir gedacht, wie organisierst du dich arbeitstechnisch? Und jetzt muss man ja sagen, ich komme ja aus der IT-Branche, deswegen ist das ein oder andere Tooling, was ich hier benutze, auch sehr technisch. Das muss natürlich nicht für euch gelten. Also ich nutze zum Beispiel für die Sendungsplanung Markdown-Dokumente in mehreren Git-Repositories, aber da tut es auch genauso gut ein Desktop-Wiki oder so ein Dienst wie Nextcloud oder, was habe ich vorhin gehört, Google Docs benutzen auch manche. Das ist völlig fein, weil damit habt ihr die Option, das mit Gästen teilen zu können, wenn ihr was planen wollt. Das geht mit dem Git-Repo genauso. Und ich habe dann halt Repos für die Episoden, für das Artwork und die Webseite. Und da ist erste Lessons learned, Apple will echt große Coverbilder, 3000 mal 3000 Pixel. Und auch so Kapitelbilder, was echt aufwendig ist. Da braucht man auch echt viel Speicherplatz und deswegen Git LFS benutzen, sonst wird das Repo sehr langsam. Für die Organisation der Episodenplanung benutze ich ein Kanban-Board und da stelle mir dann halt eben so Karten für die einzelnen Ideen, die ich habe und kann dann halt sehen, was ist im Backlog, was habe ich geplant und terminiert. Und pro Episode plane ich einfach zwei Dokumente. Eins ist so ein bisschen inhaltliche Stichpunkte und Kapitel, denn das ist auch merkwürdig, wenn man halt alleine in ein schwarzes Loch rein moderiert, dann ist es komisch, wenn nichts zurückkommt und dann muss man sich wirklich so ein bisschen Stichpunkte hinlegen, damit man dann gute Überleitung hat. Und ansonsten, ich nenne das immer Dossier, habe ich so Recherchenotizen und auch Quellensammlungen, die ich dann eben im Nachgang nochmal durchgehen und auch teilen kann. Sieht dann so aus, das ist hier dieses besagte Kanban-Board, dann habe ich hier so meinen Backlog mit allen Ideen, die ich irgendwann mal nachts habe, was man mal machen könnte. Dann habe ich hier drin, was ich schon terminiert habe, auch mit Gästen, was gerade in Arbeit ist und was ich schon gemacht habe. So habe ich immer einen ganz guten Überblick, wohin die Reise geht. Also ich produziere jetzt nicht viel vor, weil ich auch immer so ein bisschen News mit drin habe, was es so Neues gibt, aber trotzdem habe ich gern den Überblick. Beim Tooling vorhin wurde gesagt, man muss ja gar nicht so viel Geld ausgeben für Hardware und das würde ich auch so sehen. Ich habe am Anfang mit einem Rode NT-USB Mini angefangen, das war irgendwann mal zur Pandemie günstig irgendwo im Sale und habe dann aber, weil ich eben auch noch anderen Podcast moderiere und da Equipment gestellt bekommen habe, einen Scarlett Solo Interface mit einer Beyer Dynamic Sprechgarnitur und finde die persönlich auch besser zu handhaben, weil beim Standmikrofon muss man eben darauf achten, immer genau reinzusprechen und wenn man ein bisschen unruhig ist, so wie ich und mal nach links und mal nach rechts guckt, dann klingt das einfach scheiße. Deswegen finde ich das persönlich besser zu benutzen. Ich benutze Reaper und Ultraschall, fantastische Software. Auch StudioLink schätze ich sehr, wenn ich mir Gästinnen mit dazu hole. Für die Terminplanung benutze ich das Online-Tool Noodle. Da kann man einfach so Termine eintragen, Datum, Uhrzeit, teilt den Link mit den Leuten und die geben dann an, wann sie können und dann kriegt man das irgendwie geplant. GIMP für das Artwork und die Bilder und für die Transkripte benutze ich keinen Dienst, sondern eine Software, die Whisper CPP heißt. Und auch die Webseite ist eine statische mit Hugo. Da bin ich sehr gespannt, da gibt es ja morgen auch wohl einen Talk zu. Finde ich sehr spannend, weil es gibt auch außerhalb von WordPress und anderen CMS-Systemen Möglichkeiten, Podcasts oder eben Webseiten zu bauen. Workflow sieht so aus, ich wähle aus dem Backlog mein Thema aus, das ich gerne betrachten möchte, dann recherchiere ich sehr lange in Büchern. Also es gibt Fachliteratur, die man sich erst aus den USA importieren muss über industrielles Produktdesign. Echt spannendes Rabbit Hole. Manchmal recherchiere ich auch im Internet, spreche mit Leuten, nehme dann so eine Folge auf, mache dann den Schnitt und die Post-Production, Kapitelmarken und Kapitelbilder. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, immer die passenden Bilder zu suchen, zu gucken, darf ich das Bild benutzen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Habe ich da vielleicht selbst ein Foto von, das ich einfacher benutzen kann? Dann wird das Ganze exportiert. Und schlussendlich wird dann noch ein Transkript erstellt. Das sind so Pi mal Daumen, 10 Stunden pro Episode. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Themenauswahl. Und die CPU hat gerade beim Transkript richtig viel zu tun. Also wenn man das selbst auf der eigenen Hardware macht, dann geht die Systemlast definitiv nach oben. Beim Schnitt glaube ich, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich leite halt die Sprechpausen und die Versprecher raus und auch so ein paar Nebengeräusche, die miauende Katze im Hintergrund oder irgendwie sowas. Dann das Übliche, das ihr bestimmt auch schon mal in den fantastischen Anleitungen gesehen habt, die es ja im Sendegate und Co. gibt. Sprachtracks normalisieren, ein paar Filter setzen pro Sprachtrack, dann noch am Ende mal auf dem Mastertrack ein Loudness Metering aktivieren und natürlich Metainformationen, also diese üblichen ID3-Tags, Titel, Autor, Kategorie, Beschreibung, das muss einfach drin sein, sonst wird die Episode nachher nicht gefunden. Und bei den Transkripten, da gibt es viele Services, die das automatisiert für euch machen, was auch prinzipiell gut ist. Meistens kosten die pro Minute oder Episode oder man bezahlt mit persönlichen Daten. Hat jetzt für mich beides ins Hobby nicht ganz gepasst, weil ich kann euch sagen, so ein Museum zu betreiben ist schon kostenintensiv genug. Es ist nicht nur die Anschaffung der Hardware, aber auch so Ersatzteile anschaffen und andere Dinge, die man vielleicht noch braucht. So Euro-Boxen kosten ja auch ein paar Euro und ich bin halt einfach ein Freund des Self-Hostings, vielleicht auch bedingt durch den Job. Das heißt, ich hatte bereits einen Webserver und lokale Rechenpower, wie man ja sehen kann, und dann dachte ich, das machst du einfach selbst. Und mit OpenAI Whisper gibt es ja ein sehr gutes, kostenloses Modell für Spracherkennung, das auch mit dem süddeutschen Dialekt klarkommt. Fand ich bemerkenswert. Kann man auf der eigenen Hardware benutzen, braucht aber in aller Regel eine NVIDIA-Grafikkarte. Aber es gibt mit Whisper CPP einen fantastischen Fork, der das auf der CPU macht. Und auf meiner Hardware ist das so in etwa die anderthalbfache Episodenlänge. Lass ich einfach durchlaufen, mach was im Haushalt und dann habe ich mein Transkript, kann das hochladen und die Menschen freuen sich drüber. Ähnlich halte ich es beim Hosting. Also auch da gibt es tolle Angebote mit fairen Preisen. Beim anderen Format sind wir zum Beispiel bei Podigee und sind da sehr zufrieden. Aber vorhin wurde ja auch schon angerissen, dass es vielleicht die Möglichkeit gibt, das im Verbund mit anderen Interessierten zu tun. Auch das ist eine valide Option. Aber im Wesentlichen tut es auch ein einfacher Webserver. Also ihr könnt euch ein Feed mit Tools wie Hugo generieren und es gibt Plugins für WordPress und für die ganzen anderen CMS-Systeme, die es da draußen gibt. Und durch einen Zufall bin ich auf CastoPod gestoßen. Ich habe vorhin gesehen, dass der Erfinder des Tools hier ist. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir uns vielleicht mal später oder die nächsten Tage unterhalten können. Denn ich finde, das ist ein fantastisches Tool und ich konnte sogar erfolgreich den regionalen Mastodons in Treiber Nerd snipen. Ja, und jetzt ist das Museum der erste Podcast auf podcast.darmstadt.social. Vielleicht folgen ja noch ein paar weitere. Also ist eine tolle Sache. Wer das noch nicht kennt, in der Nutshell kurz zusammengefasst, das ist im Wesentlichen eine Open-Source-Plattform für Podcast-Hosting. Da könnt ihr eine einfache Web-UI benutzen. Das Teil spricht direkt ActivityPub, das heißt, Leute können es direkt aus ihrem Mastodon-Client heraus abonnieren, können es kommentieren, ihr seht das, könnt auch darauf reagieren. Also man ist ganz einfach in der Community dran und es gibt natürlich noch weitere Zusatzfunktionen wie Themes, SEO oder Monetarisierung. Das Ganze ist in PHP entwickelt, man kann das aber auch via Docker oder Podman hosten, was wir jetzt halt eben gemacht haben. Und da sind wir in echt eine fiese Stolperfalle reingelaufen, die aber, glaube ich, mittlerweile behoben ist. Und zwar das vorgefertigte Container-Image hat kein Range-Request-Support. Jetzt fragt ihr euch, was soll das sein? So habe ich auch reagiert. Das ist, wenn ihr jetzt eine große Datei runterladen wollt, die 100 Megabyte groß ist und ihr wollt nicht die vollen 100 Megabyte runterladen, sondern nur die 20 MB in der Mitte irgendwo, dann ist das der Call, den man braucht. Und der wird zwingend von Apple Podcasts für Streams benötigt und sagt Apple einfach nur, es gab ein Problem mit dem Feed. Dann klickst du auf, was war das Problem? Es gab ein Problem mit dem Feed. War jetzt nicht so hilfreich, die Fehlermeldung, deswegen habe ich mich mal am Sendegate angemeldet und habe da ganz tolle Hilfe bekommen, war aber trotzdem nicht trivial. Aber long story short, wir haben es rausgefunden, indem wir den Feed validiert haben. Da gibt es so Online-Services, da kippt ihr eure URL rein und dann macht ihr so ein paar Tests. Ist dein Cover 3000 Pixel groß? Ist das XML-Dokument valide? Sind die Files auch nicht Schrott, die bei rauskommen? Und da war ein Punkt, dein Server kann kein Range-Request-Support. Wir haben dann Issue aufgemacht und haben das Problem mittlerweile gefixt. Und zum Marketing kann ich sagen, ich finde, es ist Pflicht, einen Account auf podcast.social zu haben. Eine fantastische Plattform und vielen Dank an die Betreibenden da. Das macht es wirklich einfach, mit der Community zu interagieren und eben auch andere Podcasts zu entdecken. Und ja, da setze ich halt Posts für Episoden ab, aber interagiere auch direkt mit der Community. Und da habe ich gemerkt, Best Practice, einfach immer die aktuelle Episode ans Profil pinnen und so ein bisschen eine Bubble aufbauen, indem ihr selbst die Hashtags verfolgt oder an Konversationen zum Thema euch beteiligt. Also wenn ihr irgendwas mit dem Hashtag ThinkPad auf Mastodon postet, habt ihr sehr wahrscheinlich zeitnah eine Antwort von mir mit irgendwelchen ganz kruden Rückfragen. Was für ein Baujahr hat das Gerät? Welches Betriebssystem benutzt du drauf? Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich mit Menschen verbindet, die ein ähnliches Interesse haben. Dann gibt es noch Datenbanken wie FÖD, auch ein ganz fantastisches Projekt, aber auch so Special Interest Datenbanken wie zum Beispiel Wispod für wissenschaftliche Podcasts. Da kann man auch mal gucken und ansonsten an den üblichen Communities kann man sich natürlich auch mal beteiligen. Also in meinem Fall zum Beispiel das ThinkPad Forum und kann da einfach auch mal gucken und Rückfragen stellen zu irgendwelchen Geräten oder auch nach Leuten suchen, die vielleicht mal mitmachen wollen und da einfach mal so ein, zwei Links droppen, wenn es passt und dann kann man sich da auch so ein bisschen eine Bubble aufbauen. Ansonsten, obviously, Konferenzen wie diese hier besuchen, das ist naheliegend. Da habe ich auch gemerkt, Menschen lieben Sticker, ich auch. Habe welche mitgebracht, habe auch ganz viele tolle mitgenommen. Und ja, ist spannend auf jeden Fall, dass es auch für dieses Thema eine Konferenz gibt. Ist für mich neu, ist meine erste Subscribe. Von daher vielen Dank, dass ich Teil davon sein darf. Und was auch immer sehr sinnvoll ist, wenn man einfach mal Kollaborationen mit befreundeten Podcasts hat. Ich habe so den Eindruck, die deutschsprachige freie Podcast-Bubble, die ist schon sehr einfach zugänglich. Also man lernt schnell neue Leute kennen und ist auch gar kein Problem, mal irgendwo Leute mit reinzuholen und oder mal wo eingeladen zu werden. Das hat dann auch in aller Regel Synergieeffekte. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man über den Weg versucht, so ein bisschen Anklang zu finden. Beim Thema Analytics, finde ich, ist es wichtig, dass man sich immer im Kopf behält, Podcasting soll Spaß machen. Also Analytics bitte nicht zu ernst nehmen, außer ihr wollt Geld damit verdienen, aber dann, glaube ich, schlägt man eh einen anderen Weg ein. Also für mich steht der Spaß im Vordergrund, ob das jetzt 10, 100 oder ein Download ist, ist eigentlich egal. Hauptsache, ich habe Spaß daran und solange eine Person sagt, hey, das hat mir was gebracht, dann ist das eigentlich schon das Optimum, was man erreichen kann, wie ich finde. Ich benutze da mehrere Tools. Ich habe einmal ein selbst gehostetes Matomo für die Webseite. Dann sehe ich halt, wie viele Leute klicken. Das sieht man dann auch immer, wenn man wo auf Konferenzen war. Also als die Seite gelauncht wurde vor einem Jahr, gab es ein paar Klicks, dann ist es abgeflacht. Dann bin ich im anderen Podcast mal erwähnt worden. Dann gab es eine sehr interessante Kollabo mit golem.de. Da wurde ich nämlich auch mal zu einem Podcast eingeladen und durfte über dieses Hobby sprechen. Das hat einen Peak generiert und ansonsten war jetzt ja gerade der Konferenzsommer und ich war auf der Frostcon, auf der MRM-CD und dann bleiben halt auch immer mal ein paar Leute kleben. Und ansonsten gibt es Mastometrics für Mastodon-Interaktion. Da kann man auch so ein bisschen gucken, geht es in die richtige Richtung oder ist das vielleicht Quatsch, was ich poste? Und mit OP3, dem Open Podcast Prefix Project, gibt es einen Dienst, der komplett Open Source ist und auch datenschutzkonform ist. Man kann den Code auf GitHub einsehen, es gibt eine freie API und da werden im Wesentlichen Weiterleitungen in euren Feed eingebaut. Also ihr müsst das in den Feed einmal einbauen und für jede Folge, die ihr veröffentlicht, die potenziell jemand runterlädt, werden dann halt so ein paar Metainformationen abgefragt, aus welchem Land, welcher Podcatcher und dann kann man auch so ein bisschen sehen, welche Episoden kommen gut an, welche weniger. Sieht dann zum Beispiel so aus. Da sieht man dann auch immer so ein bisschen die Peaks, wenn irgendwo eine Konferenz war, da gehen die Interaktionen mal nach oben und dann hat man so groben Indikator, ob das Leute interessiert oder eben so gar nicht. Bei OP3 sieht man hier einmal die üblichen Downloadraten, wie viele Downloads in einem Monat zum Beispiel im Verhältnis zum vorherigen Monat, aber viel interessanter der Performance-Graph der einzelnen Folgen. Das kommt jetzt hier irgendwie gar nicht so geil rüber, schwarzes Bild in einem dunklen Raum, aber die Slides gibt es nachher nochmal. Also da sieht man dann halt, manche performen sehr gut nach ein paar Tagen, manche eher weniger und das hilft auch so ein bisschen den Einblick zu bekommen, was interessiert denn die Leute da draußen eigentlich? Ist das vielleicht wirklich nur ein Thema, das nur mich interessiert? Oder gibt es da auch andere, die daran interessiert sind? Und damit will ich es mal gut sein lassen. Ich glaube, abschließend kann ich sagen, Podcast produzieren macht Spaß. Es gibt für alles eine Nischenbubble, egal wie kurios euer Interesse nur sein könnte. Die Szene freut sich in aller Regel auch über unübliche Beiträge, habe ich festgestellt. Und deswegen mein Appell an euch, wenn es irgendein Thema gibt, wo ihr euch noch nicht repräsentiert seht in der Podcasting-Szene, probiert es aus. Vielfalt ist was Tolles. Und hier noch ein paar Links und Bilderquellen zum Abschluss, ein paar Vorträge, wenn euch das Thema jetzt tatsächlich interessiert haben sollte, der letzten Konferenzen, auf denen ich darüber sprechen konnte. Und hier auch nochmal Seite zu den Links zu den Webseiten, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Und damit sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, es gibt noch theoretisch Zeit für ein, zwei Fragen, bevor Tim den nächsten Vortrag begeht. Gibt es zufällig irgendetwas? Hier vorne haben wir eine Wortmeldung. Ich glaube, da kommt auch gleich ein Mikrofon von hinten.
Ich wollte mal fragen, ob Statistik, Download-Statistik überhaupt einen Sinn hat. Ich bin ja so Podcatcher-Hörer und der lädt ja sowieso alles runter. Also ob mich das interessiert oder nicht, das siehst du ja nicht an der Statistik.
Das stimmt, ja. Ist ein guter Punkt. Deswegen auch so wieder eine Bekräftigung des Arguments. Statistik ist nicht alles, ne? Weil es kann sein, dass es auch einfach nur Bots sind, die den Kram runterladen. Die kann man aber tatsächlich rausfiltern. Und von daher, es gibt keinen wirklichen Indikator, ob es die Leute runtergeladen und auch gehört haben und dann sich die nächste Folge angehört haben oder dann mich danach deabonniert haben. Das kann ja auch passieren. Weitere Frage?
Ja, ich hätte jetzt zwei, also für die eine fliege ich bestimmt gleich raus, aber es geht um diesen roten Punkt. Der animiert ja, ihn als Maus zu benutzen, aber man kann ihn nicht wirklich als Maus benutzen. Und war das wirklich eine reine Designfrage und dass der doch da ist oder benutzt man ihn wirklich als Maus? Weil das hat sich bis heute mir nicht erschlossen, ehrlich gesagt.
Das ist eine gute Frage, die häufig gestellt wird und ich kann dir da auch in Teilen zustimmen. Also man muss, wenn wir mal zurückdenken, so Anfang der 90er, da hat IBM wirklich keine geilen Touchpads gebaut. Also ich meine, das Touchpad gibt es auch erst seit Anfang der 2000er, davon mal ganz ab, aber die waren lächerlich am Anfang. Viel zu kleine Flächen, viel zu schlecht zu benutzen und da hat einfach Apple einen viel besseren Job gemacht. Die hatten schon relativ früh gute Touchpads und deswegen habe ich zum Beispiel persönlich sehr lange diesen Trackpoint benutzt, denn der hat noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Du kannst, während du tippst, die Maus benutzen, ohne die Hand anheben zu müssen. Weil wenn du tippst und dann die Maus benutzen willst, müsstest du eigentlich die Hand heben, nach unten gehen, scrollen. Und mit dem Checkpoint kannst du quasi effizienter die Maus benutzen, aber es erfordert, und da hast du auch recht, natürlich Eingewöhnung, weil das ist im Prinzip wie so ein Joystick, mit dem muss man lernen umzugehen, wie sensitiv er reagiert. Und heutzutage wird er immer noch verbaut, weil ich glaube, dass Lenovo Angst vor dem Shitstorm hat, der alten Fanbase, wenn der auf einmal fehlen würde. Also ich glaube, es gibt Leute, die benutzen den immer noch, aber es gibt welche, die finden, dass das Touchpad einfach besser ist. Und das ist auch einfach in den letzten 5 Jahren auf dem Stand, wo ich jetzt persönlich sagen muss, ich benutze lieber das Touchpad.
Ja, okay, danke. Wahrscheinlich auch so, wenn man den immer benutzt hat, dann kann man den auch gar nicht mehr, nichts anderes mehr benutzen.
Das ist Gewohnheitssache, glaube ich, auch. Ne?
Meine zweite Frage war zu OP3. Der einzelne Analyse der Episoden, gilt das über alle Plattformen hinweg, also Spotify, Apple und sonstige, dass man sieht, wann die Leute aussteigen, wann nicht? Weil bis jetzt kriegt man das ja nicht immer, diese Zahlen. Also ich kann es nur bei Spotify sehen, bei Apple. Und dann fehlen ja immer noch 40%.
Also du hast Performance Graph bedeutet jetzt in dem Kontext, vielleicht lege ich das Bild nochmal auf, dass es nicht nach wie vielen Minuten die Leute abschalten, sondern tatsächlich, das kommt hier leider nicht rüber, sind es die Tage. Also den Performance Graph, den du beschreibst, den gibt es tatsächlich nur bei Spotify, weil Spotify halt maximal tracken kann und man dann halt einfach weiß, okay, wann schalten die Leute die App ab. Das ist hier nicht gegeben und im Wesentlichen ist das ja ein Feature, was in dein Feed eingebaut wird. Das heißt auch, wenn du deinen Podcast bei Spotify und Co. anmeldest, musst du ja eine Feed-URL hinterlegen. So, das heißt, du siehst hier halt, welche Bots, Spotify, Apple Podcast und so weiter deine Folgen runterladen, nämlich einmal genau. Aber du siehst nicht den Graphen, nach welcher Minute die Leute abschalten. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, dann vielen lieben Dank für die tollen Fragen und fürs aufmerksame Zuhören und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Slot von Tim.